Ja, liebe Gemeinde, eine Anmerkung zuvor, wir haben ja einige Gäste auch aus dem Ausland und damit ich nicht gleich mit Petrus angesprochen werde nach dem Gottesdienst, möchte ich euch sagen, heute benutze ich einen Stil, der nennt sich Erzählpredigt und ich schlüpfe in eine Rolle, also in die Rolle von Petrus, einer biblischen Figur. Und damit ich dann halt nicht später angesprochen werde mit Petrus. Ich bin Christopher, nicht Petrus. Aber das nur zur Vormerkung, damit auch keine Verwirrung dann ist. Also ich bin jetzt Petrus. Ich möchte euch einen Text aus Matthäus-Evangelium, Kapitel 26, die Verse 36 bis 46 vorlesen. Und das ist ein Text, der mich auch ganz persönlich betrifft, weil ich in diesem Text vorkomme. Da kam Jesus mit ihnen, das sind die Jünger, zu einem Garten, der hieß Gethsemane und sprach zu den Jüngern, setzt euch hier, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafen und sprach zu Petrus, könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke? So geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie abermals schlafend. Und ihre Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie und ging abermals hin und betete zum dritten Mal und redete dieselben Worte. Dann kam er zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen, ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Steht auf, lasst uns gehen, siehe, er ist da, der mich verrät. Wie gesagt, ich bin Petrus und ich komme in dieser Geschichte vor. Und ich bin ein Jünger Jesu. Er hat mich nämlich einst angesprochen und er hat gesagt, folge mir nach. Und ich bin diesem Ruf gefolgt. Ich bin ihm nachgefolgt, ich habe es getan. Und ich reise dann mehrere Jahre mit Jesus herum. Und viele Erlebnisse habe ich mit den anderen Jüngern und Jesus gemacht. Wunder hat Jesus vollbracht. Er hat Kranke geheilt. Und das muss man sich mal wirklich vorstellen. Für unsere Zeit kamen unheilbar Kranke auf uns zu und Jesus sprach was. Und sie wurden gesund. Er hat ihnen die Hände aufgelegt und sie waren geheilt. Das ist unglaublich. Jesus hatte Brot und Fische vermehrt. Es waren 5000 Leute anwesend. Sie hatten alle Hunger, aber keiner hatte wirklich etwas dabei. Wir sammelten ein paar lächerliche Fische und Brote. Und Jesus machte dieses Unvorstellbare. Und ich weiß gar nicht, wie er es gemacht hat. Ich kann es gar nicht erklären. Aber auf einmal war genug da. Alle wurden satt. Und er konnte sogar den Naturgewalten Befehle erteilen. Einfach dem Sturm sagen, sei still. Und er hörte auf. Aber er konnte nicht nur Dinge tun, sondern er hat auch Dinge gesagt, wie es kein anderer tun konnte. Dinge wirklich, wo Menschenherzen berührt worden sind. Es hat sich dann was verändert im Menschen selber. Und das hat er allein geschafft durch seine Worte. Ich, Petrus, war bei diesen vielen Dingen dabei. Und zuletzt sind wir feierlich in Jerusalem eingezogen. Jesus wurde als König empfangen. Die Leute haben uns zugejubelt. Sie haben ihre Kleidung und Palmzweige auf den Boden gelegt. So, wie wenn ein König einzieht. Und ich weiß, ihr gedenkt an diesem Sonntag, an diese Geschichte. Palmsonntag ist das für euch. Und danach haben wir zusammen das Passafest gefeiert. Es war toll. Ich glaubte fest daran, dass sich was ändern wird. Dass etwas Großes passieren wird. Ich war fröhlich. Aber währenddessen kippte die Stimmung irgendwie. Jesus erzählte, dass einer von uns, von seinen Jüngern, ihn verraten würde. Beklemmung bei uns. Wir waren erschrocken. Und dann erzählte er auch noch von seinem Tod. Es war plötzlich eine ganz unangenehme Atmosphäre. Wir wussten gar nicht, was wir wirklich sagen sollten oder was wir machen tun. Und dann geschah das, was unter anderem im Matthäusevangelium berichtet ist. Jesus ging beten in den Garten Gethsemane. Und ich spürte, dass Jesus nun ganz anders ist. Anders, als ich ihn vorher wahrgenommen habe. Vorher kam er mir immer so souverän vor. Er hatte auf jede Frage, konnte eine Gegenfrage stellen oder hatte eine gute Antwort. Wenn ein Kranker auf ihn zugerannt ist, dann wusste er, mit ihm umzugehen. Wenn er angegriffen worden ist von Pharisäern oder Schriftgelehrten, dann hatte er immer einen guten Spruch dabei. Und hier im Garten sah er plötzlich so verletzlich aus. Er hatte wohl Angst. Er wusste, was kommen wird. Und er wusste auch, was das für ihn bedeuten würde. Und ich habe erst das im Nachhinein verstanden. Für Jesus hieße das, er müsse sterben. Kein Wunder, warum er so nervös und ängstlich gewesen ist. Er hat gebetet. Und das ist vielleicht auch der Schlüssel gewesen, warum er diesen Schritt wagen konnte. Er hat einfach gebetet. Dort im Garten hätte Jesus sich ja natürlich auch anders entscheiden können. Wenn er wusste, dass sein Leben in Gefahr ist, hätte er ja auch einfach flüchten können. Einfach weg. Von der Bildfläche einmal kurz verschwinden, bis Gras über diese ganze Sache gewachsen ist. Und dann vielleicht mal wieder in Vorschein treten. Aber erstmal kurz weg, bis die Gefahr vorbei ist. Jesus hatte diese Gefühle in sich, mit denen er gerungen hat. Und deswegen hat er gebetet. Ich kann mich leider nicht mehr an so viel erinnern. Ich bin nämlich eingeschlafen. Es ist so viel passiert, wisst ihr? Wir waren lange schon auf den Beinen und es war spät. Und ich war einfach so richtig müde. Man könnte sagen, wirklich todmüde. Aber an einen starken Satz kann ich mich noch erinnern, während ich so schlaftrunken da saß. Nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Das habe ich so im Halbschlaf noch so mitbekommen, bevor ich richtig eingeratzt bin. Später, als ich die Ereignisse in meinem Kopf nochmal durchgegangen bin, ist mir aufgefallen, dass das so ein ähnlicher Satz gewesen ist, wie er es schon einmal uns gesagt hatte. Und ihr kennt ihn auch. Und es war ein Gebet, und das nennt ihr Vater unser. Als wir nämlich Jesus eins gefragt haben, wie man beten solle, hat er uns das gezeigt. Und darunter war der Satz, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und Jesus war in diesem Garten mit uns und er konnte sich nun zwischen diesen zwei Optionen entscheiden. Einmal gegen Gottes Heilsplan oder für ihn. Und allein, dass er diesen Satz beten konnte, dass doch Gottes Wille geschehe, hat ihm wohl die Kraft gegeben, diese Entscheidung auch wirklich zu treffen. In einem solchen Gebet zieht man sich in die Gegenwart Gottes. Und wenn man dort ist, dann empfängt man auch die Kraft von Gott, Entscheidungen zu treffen, auch wenn diese nicht leicht fallen, wenn diese sehr schwer sind. Das ist halt das, was ich noch so mitbekommen habe, bevor ich eingeschlafen bin im Garten. Irgendwann hat Jesus mich geweckt. Er hat mich richtig wachgerüttelt. Und dann hat er gesagt, konntet ihr nicht wenigstens eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Denn der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. So schlaftrunken, wie ich gewesen bin, konnte ich gar nicht wahrnehmen, ob Jesus nun auf uns wütend gewesen ist oder auf mich wütend gewesen ist. Ob er von uns irgendwie sich alleingelassen gefühlt hat. Ob er vielleicht verzweifelt war, enttäuscht. Ich war gerade so noch so ein bisschen am Aufwachen und dann hat er sich auch schon wieder von uns abgewendet und weitergebetet. Mir blieb nur dieses eine Wort im Kopf, während ich wieder langsam einschlief. So ein kleines Flüstern, eher so, Versuchung, Versuchung. Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Obwohl er uns alle angesprochen hatte, hatte ich das Gefühl, dass er nur mich meinte. Er hatte tief in meine Augen geschaut, während er diesen Satz gesagt hatte. Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. In meine Augen hat er geschaut. Was meinte Jesus damit? Ich kämpfte erstmal gegen die Müdigkeit, weil ich zunächst annahm, dass er das meinte. Ich soll einfach meinen natürlichen Bedürfnissen dagegen ankämpfen. Ich soll nicht müde sein, ich soll plötzlich wach werden. Es stellte sich aber später für mich dann auch heraus, dass er das eigentlich nicht meinte. Er meinte nicht meine Müdigkeit. Aber diese hat mich dann erstmal überwältigt. Und ich schlief wieder ein. Dann wurde es plötzlich ganz laut. Es kamen bewaffnete Knechte von den Hohenpriestern und Leute von den Ältesten des Volkes. Und sie haben Jesus festgenommen. Es ging alles so schnell. Ich war kaum richtig wach und Jesus wurde dann schon festgenommen. Sie hatten ihn schon in den Händen. Einer von uns, der lief weg. Der andere brüllte und lief dann auch weg. Dann bekam ich es auch mit der Angst zu tun. Ich sprang schnell auf, lief weg, weiß gar nicht mehr so richtig, was ich noch alles getan habe. Habe auch vielleicht geschrien, ganz laut. Vielleicht habe ich mich auch heimlich davon gemacht. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe mich auf jeden Fall erstmal ein paar hundert Meter weiter versteckt hinter einer Büsche. Und habe das von Weitem beobachtet. Und sie haben dann Jesus abgeführt. Und ich bin ihnen in sicherer Entfernung natürlich gefolgt. Ich wollte nicht, dass sie mich auch festnehmen. Ich hatte richtig Angst, ich hatte Panik. Und ich bin ihnen gefolgt bis zu einem großen Gebäude. Dort waren schon sehr viele Menschen anwesend, ganz viele. Und ich habe schnell mitbekommen, worum es hier geht. Ich konnte nämlich die anderen Gespräche von den anderen Leuten ein bisschen belauschen. Ich habe es mitbekommen. Jesus wurde verhört und unsere religiösen Führer, die wollten ihm etwas anlasten, damit sie ihn töten konnten. Ganz schrecklich. Die mochten ihn nämlich nicht. Sie waren eifersüchtig auf ihn. Er hat so tolle Sachen gesagt, aber die waren ein bisschen konträr zu den anderen Gedanken von den Priestern und von den Schriftgelehrten. Und ich bekam noch mehr Angst. Es ging hier wirklich um Leben und Tod. Und vielleicht sogar um mein Leben. Und während ich mir einen Weg durch die Menge bahnte, hatte mich auch schon jemand angesprochen, eine Person. Und die Person wusste, wer ich war und hatte mich darauf angesprochen. Und ich habe gesagt, dass sie mich verwechseln. Ich bin nicht der, den sie glaubt zu sehen. Ich bin ganz anderer. Ich ging dann natürlich schnell weg. Ich wollte aus dieser Situation entfliehen. Aber auch ein Stückchen weiter hatte mich jemand angesprochen. Du warst doch auch mit Jesus von Nazareth unterwegs. Das hat er zu mir gesagt. War ich erstmal ganz schön erschrocken. Und ich habe mit lauter Stimme dann gesagt, dass ich Jesus gar nicht kenne. Und wieder passierte es nach einer kurzen Weile, dass mich jemand angesprochen hatte. Mich überkam wieder die Angst, Panik. Ich hatte richtig Furcht. Und ich habe gesagt, dass ich mit diesem Jesus überhaupt nichts zu tun habe. Ich habe darauf geschworen. Ich habe gesagt, der Gott soll mich verfluchen, wenn ich diesen Menschen kenne. Dann krähte ein Hahn. Und wie der Hahn Menschen aus dem Schlaf holt, so hat der Hahn mit seinem Krähen auch meinen Verstand wachgerüttelt, sodass ich plötzlich eine Erkenntnis hatte. Jesus hatte mir vorher doch, er hat mich vorher gewarnt. Ich war so vorlaut und habe sogar angekündigt, dass wenn Jesus sterben sollte, dass ich mit ihm sterben würde. Ich würde Seite an Seite mit ihm gehen. Und im Garten, da hat er zu mir gesagt, wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt oder in Versuchung fallt. Und ich habe das wahrscheinlich immer falsch verstanden, was mit Versuchung gemeint ist. Ich dachte immer, dass es eine Art Verführung sei. Irgendwas oder irgendjemand verführt mich, Schlechtes zu tun. Für mich stand immer dieser fromme Wunsch denn da, dass ich alles ethisch korrekt machen möchte. Ich möchte alles richtig machen. Und wenn irgendwie jemand auf mich zukommt, der mich zum Bösen verleiten möchte, dann muss ich dagegenhalten. Ich muss einfach das Richtige tun. Und das wäre meine Versuchung. Aber das meint es gar nicht richtig. Man könnte eher sagen, dass eine Versuchung eine Art Prüfung ist. Ganz neutral erstmal. Es ist eine Situation, in die man hineingestellt ist. Und man kann aus dieser Situation oder aus dieser Prüfung negative Erfahrung machen, beziehungsweise negativ hervorgehen daraus oder auch positiv. Das Ergebnis ist von meiner Entscheidung abhängig. Wie entscheide ich mich in der einzelnen Situation? Wir alle sind in Situationen gestellt, in denen wir uns entscheiden müssen. In meiner Situation hatte ich die Option, mich gegen Jesus zu stellen, ihn zu verleugnen oder mich zu Jesus zu stellen. Und ich habe mich dagegen entschieden. Ich hatte Angst. Und das wurde mir plötzlich klar, als der Hahn krähte und mein Verstand wachrüttelte. Das habe ich dann plötzlich verstanden. Bei einer Versuchung bzw. bei dieser Prüfung geht es nicht um dieses ethisch Richtige, sondern es geht um das Durchhalten meiner Grundentscheidung für Gott. Ich entscheide mich für Gott. Wenn ich einst mich für Jesus, für Gott entschieden habe, dann soll ich das durchhalten in jeder einzelnen Situation. Es geht also um Bekennen und Verleugnen. Stelle ich mich zu Gott oder streite ich ab, dass ich zu ihm gehöre? Solche Entscheidungen sind nicht immer leicht zu fällen. Bei mir ging es wahrscheinlich wirklich um Leben und Tod. Oder ich wäre mindestens im Gefängnis gelandet. Ich werde weggesperrt. Und auch in den alltäglichen Entscheidungen, wo man sich für oder gegen Gott entscheidet oder entscheiden kann, sind nicht immer leicht. Jede Entscheidung, die man trifft, hat ihre Konsequenzen. Wenn man sich für Gott entscheidet, dann kann das heißen, dass menschliche Beziehungen zurückgestellt werden. Dass ich wirklich keinen Kontakt mehr mit Menschen habe oder weniger oder erst gar keinen Kontakt aufnehme. Es kann heißen, dass mein Ansehen darunter leidet. Dass wenn ich mich zu Gott stelle, dass ich plötzlich nicht mehr so hoch angesehen bin. Dass meine Ehre darunter leidet. Ich bin dann vielleicht auch bei meinen Arbeitskollegen nicht mehr so gut geachtet, weil sie das für lächerlich halten. Oder bei meinen Klassenkameraden. Es kann sogar sein, dass Menschen meine Autorität nicht mehr akzeptieren, weil sie wissen, ach, das ist ja nur einer, der zu Jesus gehört. Das ist ein Christ. Der redet immer so komisches Zeug. Und schon hören die Leute nicht mehr auf mich. Mich für Gott zu entscheiden, kann auch bedeuten, dass ich auf Geld, auf Karriere und auf große Besitztümer verzichte. Dass ich das einfach nicht annehme, weil ich merke, das würde mir nicht gut tun. Das würde mich eigentlich gegen Gott stellen. Das sind also keine leichten Entscheidungen. Wenn man in solchen Situationen ist, da kommen natürlich viele Emotionen hoch, so wie bei mir Ängste, Furcht. Vielleicht bekommt man auch Zweifel. Ist das nun das Richtige? Ist das das Falsche? Man ist hin und her gerissen. Aber es kommen vielleicht auch Sachen hoch wie der eigene Egoismus, Gefühle wie Habgier oder Selbstsucht. All das schlummert in einem und es kommt hoch. Und man weiß nicht, was soll man jetzt machen? Mich verwundert es daher nicht, dass Menschen in Straucheln kommen und sich auch gegen Gott entscheiden. Ja, selbst mir ist es ja passiert. Mir selbst ist es passiert, dass ich mich gegen Gott entschieden habe. Ich habe mich gegen Jesus entschieden. Das ist meine Geschichte. Ich habe diese Prüfung nicht bestanden. Ich bin in diese Situation hineingekommen, in der ich mich entscheiden musste. Und weil ich so viel Angst hatte, habe ich gesagt, dass ich nicht zu Jesus gehöre. Und ich fühlte mich danach richtig schlecht, als mir das klar wurde. Das war meine Prüfung. Ich hatte die Gewalt dazu, diese Prüfung positiv zu bestehen, sowie negativ. Meine Entscheidung hatte die Konsequenz, dass ich sie nicht bestanden habe. Aber das Schöne danach war, dass das nicht meine einzige Chance gewesen ist. Ich hatte noch viele weitere Chancen, Prüfungen, wo ich wirklich sagen konnte, ja, ich gehöre zu Jesus. Ja, Gott, den gibt es und ich gehöre zu ihm. Ich bin sein Nachfolger. Und ich konnte mich entschuldigen bei Gott. Es ist also, wenn man das mal tut, man hat immer wieder neue Chancen, beziehungsweise es kommen neue Situationen auf einen, wo man wieder und wieder sich für oder gegen Gott entscheiden kann. Und das fiel mir danach viel leichter, mich zu entscheiden. Weil ich erstens den Rat Jesu befolgt habe. Wachet und betet. Und zweitens habe ich mir Jesu Gebet als Vorbild genommen. Dein Wille geschehe. Und ich bin in diesem Gebet Gott näher gerückt, sodass ich die richtige Entscheidung nun treffen konnte. Wenn ich eine nähere Beziehung zu Gott habe, dann kann ich auch mich leichter für ihn entscheiden. Wenn ich am Herzschlag Gottes bin, dann fällt es mir leichter, Dinge anzunehmen. Auch wenn sie für mich vielleicht einen Nachteil bedeuten in der Konsequenz. Dass ich weniger Geld bekomme. Dass vielleicht mein Ansehen darunter leidet. Aber im Gebet bin ich bei Gott und dann fallen mir Entscheidungen leichter oder die Entscheidung, mich für Gott, für Jesus zu entscheiden. Und ich habe mitbekommen, dass ihr nächste Woche mehrere Gebetstage habt. Und ich wünsche euch vom ganzen Herzen, dass ihr diese Erfahrung macht, wenn ihr täglich ins Gebet kommt, dass ihr Gott näher rückt, dass ihr euch am Herzen Gottes nah fühlt und ihr aufgrund dessen euch immer für Gott entscheiden könnt. Das ist mein Wunsch, dass ihr das erfahrt, dass das Gebet diese Kraft in euch entfaltet oder dass die Kraft Gottes durch das Gebet zu euch kommt, damit ihr euch für Gott entscheiden könnt, in jeglicher Situation, in die ihr gestellt seid. Amen.